Deutschlandfunk. Hintergrund. Grüne Cloud. Wie die IT-Branche nachhaltiger werden könnte. Eine Sendung von Christian Erl.
Ein grauer Morgen in Engesande in Nordfriesland, etwa 30 Kilometer von der dänischen Grenze entfernt. Am Rande eines ehemaligen Militärgeländes führt Stefan Sladek, technischer Leiter des Rechenzentrumsanbieters WindCloud, in das Herzstück seines Unternehmens. In dem spärlich beleuchteten Raum stehen sich zwei Reihen Metallschränke gegenüber, 10 auf jeder Seite. Darin blinken übereinander angeordnete Server und pusten warme, trockene Luft in den schmalen Gang an ihrer Rückseite. Sladek bleibt hinter einem der Schränke stehen, in dem die Lüfter von fast 2 Dutzend Einheiten wirbeln.
Also das ist hier unser energieintensivster Schrank. Man sieht das ja, ne? Das sind ja um die 20, 24 Server. Ja, der macht schon ein bisschen Wärme. Also der macht jetzt irgendwie so 5, 6 kW, der Schrank.
5.000 bis 6.000 Watt. Viel Strom, der da auf einer Fläche von nicht mal einem Quadratmeter in der Elektronik verbraucht wird. Teile der Hardware betreibt Sladeks Unternehmen selbst und bietet darauf sogenannte Cloud-Dienstleistungen an. Beispielsweise mittelständische Unternehmen und Behörden aus der Region speichern und versenden hierüber ihre Daten. In anderen Schränken steckt von Kunden mitgebrachte Technik, die darauf eigene Dienste bereitstellen oder ihre Daten sichern.
Das ist die Einheit, die sich jetzt der Kunde mietet und stellt aber erstmal das hier rein, also stellt im Prinzip einen halben Schrank rein und kann dann, wenn er wächst, also wenn er mehr Server in Einsatz bringt, kann jetzt hier sozusagen noch weitere Server einbauen. Deswegen kann ein Schrank auch mal 7-8 kW haben und ein anderer hat dann vielleicht nur 2 oder 3.
Alle Server zusammengenommen kommen auf eine Leistung von 30 Kilowatt, sagt Sladek. In nur einer Stunde verbraucht die Technik in diesem Raum damit so viel wie etwa 10 deutsche Durchschnittshaushalte im ganzen Jahr. WindCloud bezieht für den Betrieb regenerativen Strom von einem regionalen Anbieter, der ebenfalls auf dem alten Bunkerareal in Engesande sitzt, das jetzt GreenTech Campus heißt und einige Unternehmen aus der Wind-, Solar- und Elektromobilitätsbranche beherbergt. Völlig autark vom Stromnetz gehe es nicht. Stünden die Server in der Lausitz, käme der Strom zwangsläufig aus den Kohlekraftwerken dort. Aber die Energie in der norddeutschen Region sei ohnehin immer 100% aus erneuerbaren Energien gewonnen, sagt Sladek, aus Wind und Biomasse.
Für den Fall, dass tatsächlich eben mal längere Zeit Dunkelflaute herrscht, müssen wir ja den Strom aus dem Netz ziehen. Dann kriegen wir ihn gegebenenfalls aus einer Offshore-Windkraftanlage, die 20 Kilometer vor Sylt steht und nicht hier direkt vom Campus. Aber wir kriegen trotzdem halt diesen grünen Strom, weil wir in einer Region sind, wo immer nur grüner Strom da ist.
Mehr als das Doppelte an Strom will WindCloud in Zukunft noch beziehen. Das Gebäude ist für eine Auslastung mit 80 bis 100 Kilowatt dauerhafter Leistung geplant. Was jedoch für Endverbraucher nach viel klingt, ist in Rechenzentrumsdimensionen eine kleine Nummer. Die meisten Datacenter in Deutschland sind deutlich größer. Und der Markt wächst rasant. Schon jetzt verbrauchen die Rechenzentren in Deutschland etwa 3% des Stroms. Mehr als ganz Berlin, sagt Ralf Hintemann, der am Border Step Institut zum Thema Digitalisierung und Nachhaltigkeit forscht. Allerdings fehlen auch ihm genaue Daten.
Wir forschen jetzt seit fast 20 Jahren an dem Thema. Es gibt keine offiziellen Zahlen, wie viele Rechenzentren an Energie verbrauchen. Wir versuchen halt über Serververkäufe, wo wir Zahlen erheben, irgendwo rauszurechnen, wie hoch ist der Energieverbrauch und wie hoch sind die Treibhausgasemissionen der Rechenzentren. Aber wir wissen es nicht mal ganz genau. Und da können wir natürlich deutlich besser werden.
Aus Befragungen von Rechenzentrumsbetreibern wissen die ForscherInnen um Hintemann, dass sie 2022 allein in Server-Hardware 7 Milliarden Euro investieren wollten. Hauptaugenmerk die Cloud. Das Border Step Institut prognostiziert deshalb, dass Cloud-IT spätestens 2025 mehr als die Hälfte der Rechenzentrumskapazitäten in Deutschland ausmachen wird. Aktuell ist es noch ein Drittel. Ob Online-Backup von Daten, Aktienhandel oder Videokonferenzen und Streaming. Immer mehr Daten werden online in der Cloud gespeichert, von Privatanwendern genauso wie von Unternehmen. Jede Anfrage an eine Suchmaschine wird auf irgendeinem Server in einem Rechenzentrum beantwortet und jedes online geteilte Dokument in einem virtuellen Ordner gespeichert, der irgendwo in einem Server-Rack steckt. Sind Rechenzentren also Teil der Lösung oder Teil des Problems?
Also die Frage hat natürlich zwei Antworten. Die eine Antwort ist, Cloud-Rechenzentren sind an sich erstmal sehr effizient. Das ist schon mal eine gute Nachricht. Das andere ist natürlich, dass überall da, wo eine Dienstleistung angeboten wird, sie auch nachgefragt wird. Und es sehr wahrscheinlich ist, dass dann sehr viel mehr an solchen Dienstleistungen in Anspruch genommen wird. Das heißt, wo Cloud-Dienstleistungen da sind, wo sie leicht verfügbar sind, werden sie eben auch übermäßig in Anspruch genommen.
Jens Gröger ist Wissenschaftler am Öko-Institut für nachhaltige Informations- und Kommunikationstechnik. Er forscht zu Bewertungsmethoden, Umweltauswirkungen und dem CO2-Fußabdruck von Cloud-IT. Zwar könne ein einziger Cloud-Server mehrere ähnlich große Rechner ersetzen, die sonst in Unternehmen oder bei Behörden stehen und dort mehr Strom verbrauchen würden, weil sie häufiger im Leerlauf wären. Aber aktuell fresse die steigende Nutzung alle Effizienzgewinne auf.
Gerade bei Videotelefonie sehen wir das ja, das stimmt zwar, dass da die Flugreise vielleicht eingespart wird, aber dafür rennen jetzt alle Leute draußen mit ihrem Handy vorm Gesicht rum und machen Videotelefonie auf der Straße, wo sie davor vielleicht eine WhatsApp-Nachricht oder sowas geschickt hätten. Das heißt, wenn so ein Dienst angeboten wird, Videotelefonie, beliebig großes Datenvolumen auf dem Handy, dann wird sowas natürlich in Anspruch genommen. Und da wird überhaupt keine Flugreise damit eingespart, sondern wird eben eine WhatsApp-Nachricht eingespart.
Ein sogenannter Rebound-Effekt. Obwohl es einerseits Einsparungen gibt, erhöht sich der Gesamtstromverbrauch, weil an anderer Stelle mehr verbraucht wird. Gleichzeitig ist Strom der größte Hebel, mit dem Rechenzentren klimafreundlicher werden könnten, sagt Ralf Hintemann vom Borderstep-Institut.
Also wenn man sich anschaut, wie die Umweltwirkungen von Rechenzentren sind, dann ist die Hauptumweltwirkung ist halt durch den Stromverbrauch der Rechenzentren bedingt. Und da ist es schon sehr wichtig, wie dieser Strom produziert wird.
Das heißt konkret, der Strom sollte möglichst grün sein. Für Unternehmen wie WindCloud im Norden Deutschlands ist die Versorgung mit Ökostrom einfach. Die Off- und Onshore-Windanlagen produzieren eher zu viel regenerative Energie und müssen gelegentlich sogar gedrosselt werden, weil die lokalen Netze sonst überlastet würden. Die Lage im hohen Norden hat noch einen weiteren positiven Effekt. Weil es hier kühler ist als in anderen Regionen Deutschlands, verbraucht auch die Kühlung der Serverschränke weniger Energie. Der überwiegende Teil an Rechenzentren steht aber nicht dort, wo Wind und Wetter viel Strom und kühle Luft produzieren, sondern in der Region Frankfurt. Dort befindet sich der sogenannte D-Kix, der deutsche Knotenpunkt zu den weltweiten Datenautobahnen. Doch auch die Rechenzentrumsbetreiber hier werden vielleicht schon bald ihre Server klimafreundlicher betreiben müssen. Die Ampelkoalition hat im Koalitionsvertrag dieses Ziel formuliert. Neue Rechenzentren sollen ab 2027 sogar klimaneutral sein. Ein erster Entwurf für ein Energieeffizienzgesetz aus dem Bundeswirtschaftsministerium gelangte vergangenen Herbst an die Öffentlichkeit. Die gesamte Branche reagierte ungehalten.
Ich habe in der Branche rumgefragt. Ich kenne nicht einen einzigen Rechenzentrumsstandort, der nach diesen Kriterien, die damals im Oktober definiert waren, hätte zugelassen werden können. Das ist schon eine ziemlich absurde Situation, wenn also quasi ein Gesetz einen Zustand vorschreibt, der bisher an keiner Stelle in Deutschland erfüllt ist oder erreicht ist.
Günter Eggers ist Sprecher des Arbeitskreises Rechenzentren beim Digitalverband Bitkom und Vorstand der Allianz für digitale Infrastrukturen, ein Zusammenschluss aus Rechenzentrumsbetreibern und weiteren Unternehmen aus IT- und Internetwirtschaft. Ein zentraler Kritikpunkt von Eggers und seinen MitstreiterInnen: die im Energieeffizienzgesetz angedachten Vorschriften zur Abwärmenutzung im Entwurf. Sie formulieren eine Nachweispflicht für Betreiber, 40% der Abwärme, die in Rechenzentren reichlich entsteht, weiterzugeben. Bei WindCloud in Engesande geschieht das schon. Hier sorgt die Abwärme aus dem Serverraum dafür, dass ein Stockwerk über dem Serverraum Algen wachsen können. Am wohlsten fühlen sie sich bei Temperaturen um 30 Grad. genau die Temperatur, die hinter den Servern herrscht. Die Gebäudetechnik verteilt die Luft durch von der Decke hängende Schläuche gleichmäßig in den zweiten Stock, eine Art großes Gewächshaus. In der Mitte des Raumes ein etwa 10x5 Meter großes Wasserbecken, durch das eine Art großer automatischer Rechen auf und ab fährt und Luft in das knöcheltiefe, grünblaue Wasser bläst. Die Schlieren, die sich auf der Oberfläche bilden, sind Algenkolonien der Sorte Spirulina, die regelmäßig abgeschöpft werden sollen.
Also gedacht ist es so, dass die Ernte das ganze Jahr über läuft. Im Sommer soll man einmal die Woche oder teilweise sogar zweimal die Woche ernten und im Herbst und Winter einmal die Woche.
Die Algen können als Nahrungsergänzung, Farbstofflieferant für Lebensmittel, Hundefutter und in der Kosmetik eingesetzt werden. Weitere Vorteile sind, dass sie CO2 binden und sonst teilweise aus Südostasien importiert werden. Auch so trügen sie zur Klimaneutralität bei. Momentan herrschen allerdings nur knapp 20 Grad. Ein echtes Business ist die Methode nicht.
Letztendlich ist es ja eine Versuchsanlage. Es ist ja jetzt kein industrieller Maßstab oder jetzt ein agrarwirtschaftlicher Maßstab. Wir wollten ja zeigen, dass das geht, dass man vielleicht auch an anderen Stellen, wo mehr Abwärme anfällt, dann gegebenenfalls diese Algen züchtet.
Algenzüchtung in großem Maßstab dürfte wohl auch nicht das sein, was sich Bundeswirtschafts- und Energieminister Robert Habeck mit dem Entwurf zum neuen Energieeffizienzgesetz vorstellt. Wozu also kann Abwärme noch genutzt werden? In anderen Rechenzentren wird sie teilweise schon recycelt, um Schwimmbäder oder auch Wohngebäude mit Fernwärme zu beheizen. In Frankfurt entsteht gerade ein ganzes Viertel, in dem 1300 Wohnungen zu mindestens 60% mit der Abwärme eines Rechenzentrums versorgt werden sollen. Allerdings bedeuten die Vorgaben aus dem bisherigen Gesetzentwurf, dass im Winter nahezu die komplette Wärme eines Rechenzentrums abgegeben werden müsse, sagt Günther Eggers von der Allianz für digitale Infrastruktur. Im Sommer gäbe es hingegen kaum Bedarf für die Wärme, die die Rechenzentren aber auch dann produzieren. Auf große Rechenzentrumsanbieter seien Modelle wie bei Windcloud deshalb nicht übertragbar.
Große Rechenzentren bieten einfach viel mehr Wärme an, als von solchen Verbrauchern sinnvoll genutzt werden kann. Das geht ja bis hin zu den Kommunen, die heute teilweise Rechenzentren in ihrer Umgebung haben, die mehr Wärme anbieten könnten, als die Kommune selbst verbraucht.
Doch selbst wo genügend Abnehmer sind, müssten Anschlussmöglichkeiten erst geschaffen werden, damit die Wärme von den Rechenzentren in die Wohnungen gelangen könne. Alte Fernwärmenetze sind dafür schlecht geeignet, weil sie bei über 100 Grad arbeiten und die Serverluft höchstens 30 Grad erreicht. Hinzu kommen weitere Zielkonflikte, so Eggers.
Die Wärmenetze gibt es da, wo Menschen wohnen, in den großen Städten. Und eigentlich wollen wir nicht in den großen Städten Rechenzentren bauen. In der Mitte von Berlin, in der Mitte von Frankfurt, in der Mitte von München und Hamburg. Da gibt es sehr viel bessere Möglichkeiten, den Platz, der da vorhanden ist, zu nutzen. Aber das wäre gewissermaßen die ideale Konstellation für Abwärmenutzung, wäre aber eine denkbar ungünstige Konstellation für Sicherheit, für den Betrieb von Kälteanlagen, für den Betrieb von Dieselgeneratoren und so weiter. Die will man schlicht auch nicht in der Nachbarschaft von Wohnbebauung haben.
Bei einem Stromausfall in einem Rechenzentrum kommt der Notstrom von Dieselgeneratoren, die dann jederzeit anspringen können. Sicher kein beliebtes Geräusch in der Nachbarschaft. Wärmerecycling sei womöglich erstrebenswert. Werde es hingegen zur Voraussetzung, würde das viele neue Standorte für Rechenzentren ausschließen, weil Rechenzentrumsbetreiber immer auch gleich die Abnehmer ihrer Wärme parat haben müssten. Das Wirtschaftsministerium hat nach der scharfen Kritik einen Dialog mit den Betreibern versprochen. In einer Talkrunde mit PolitikerInnen und VertreterInnen der Allianz für digitale Infrastrukturen Anfang März schaltete sich Anna Christmann in die Diskussion ein. Die Bundestagsabgeordnete der Grünen ist vom Wirtschaftsministerium zur Beauftragten für die digitale Wirtschaft und Start-ups ernannt worden. Christmann beschwichtigte, das Gesetz wolle keine neuen Rechenzentren verhindern. Gleichzeitig machte sie aber deutlich, die Bundesregierung will am Ziel festhalten, Rechenzentrumsbetreiber zu Wärmerecycling zu verpflichten.
Was natürlich nicht geht, ist, dass man sich jetzt darauf verlässt und sagt, vielleicht ergibt sich ja mal eine Chance und deswegen ist es quasi erstmal ganz egal, wo wir bauen, weil potenziell könnte ja überall irgendwann mal was entstehen. Das ist natürlich zu weich, ist das ist auch klar, glaube ich, und für alle nachvollziehbar. Es geht am Ende ja darum, Kriterien zu finden, wo ist es denn möglichst wahrscheinlich, dass eine Wärmeabnutzung auch sinnvoll stattfinden kann.
Wann das Gesetz in den Bundestag eingebracht wird, dazu wollten sich Sprecher auf Anfrage nicht äußern. Wirtschaftsminister Robert Habeck hält die Vorlage Medienberichten zufolge für entscheidungsreif. Günther Eggers von der Allianz für digitale Infrastrukturen hält dagegen. Bei der Umstellung auf Ökostrom sei man sich ohnehin einig. Würden erneuerbare Energien, Netze und Speicher ausgebaut, würden die Rechenzentren automatisch grün. Auch bei der Wärmeversorgung könnten sie ihren Beitrag leisten. Dass ganz Deutschland aber mit Abwärme aus Rechenzentren heize, sei niemals möglich.
Diese 3% des verbrauchten Stroms sind ungefähr 0,5 bis 0,6% der gesamten Energie. Das heißt also ganz unabhängig davon, wie gut oder weniger gut wir die Rechenzentren machen, wir retten die Welt damit nicht. Ich möchte gerne möglichst viel Abwärme nutzen aus den Rechenzentren, aber der Wärmebedarf ist so viel größer als das, was die Rechenzentren leisten können. Das heißt also, wir werden mit den Rechenzentren an sich nur eine Ergänzung sein zu anderen Konzepten, wie beispielsweise den Wärmepumpen, die Umweltwärme nutzen, Flusswasser, Geothermie oder auch aus Abwasserkanälen.
Grün betriebene Rechenzentren allein werden also nicht reichen. Jens Gröger vom Öko-Institut ist sich einer Sache allerdings sicher. Die Rechenzentrenbetreiber müssen sich in Zukunft darauf einstellen, deutlich stärker reguliert zu werden, beispielsweise mehr Informationen über Energieverbrauch und Effizienzpreis zu geben, als bislang.
Das andere ist, dass Rechenzentren in der Vergangenheit unterm Radar sozusagen geflogen sind. Das heißt, man hat die mit Regulierungen oder solchen Dingen völlig in Ruhe gelassen. Deshalb sind die natürlich auch etwas verwöhnt, was das angeht, Informationen preiszugeben.
Potenzial zum Energiesparen gibt es aus Sicht von Gröger auch bei der Software selbst. Green Coding heißt die Art des Programmierens, bei der möglichst energieeffizient programmiert wird. Bislang würde darauf zu wenig Wert gelegt. Dabei könne das für den Energieverbrauch einen enormen Unterschied machen.
Wir haben tatsächlich so ein Sustainable Software Development durchgeführt, wo wir verschiedene Software miteinander verglichen haben. Software, die genau die gleiche Aufgabe erfüllt hat, also meinetwegen Textverarbeitungsprogramm, den gleichen Text geschrieben, Bilder eingefügt, Inhaltsverzeichnis und haben festgestellt, dass die eine Software 4-mal so viel Strom braucht wie die andere.
Effizienteres und damit klimafreundlicheres Programmieren berge auch in der Cloud-IT noch Einsparungspotenzial, das zu wenig beachtet werde. Denn, da sind sich WissenschaftlerInnen und BranchenvertreterInnen einig, ein Sinken des Strombedarfs von Cloud-IT ist in den nächsten Jahren nicht in Sicht. Ralf Hintemann vom Borderstep-Institut.
Dass wir mehr Digitalisierung brauchen, ist relativ klar. Und das ist auch gesellschaftlicher Konsens. Also keiner sagt, ich habe jetzt eine 100 Megabit Breitbandleitung, mir reichen auch 10. Ja? Also ich möchte lieber weniger, sondern dann geht es eher darum, wie kann ich vielleicht in 3-4 Jahren noch eine deutlich schnellere Leitung bekommen. Momentan gehe ich davon aus, dass der Strombedarf der Rechenzentren auch weiter ansteigen wird in Zukunft.
Für die Branche der Rechenzentren werden die kommenden Jahre also so gut wie sicher ein boomendes Geschäft. Wie klimafreundlich dieses Geschäftsmodell sein wird, wird auch davon abhängen, ob dem Mehr an Digitalisierung auf der einen Seite auch Effizienzgewinne gegenüberstehen werden.
Das war der Hintergrund. Grüne Cloud. Wie die IT-Branche nachhaltiger werden könnte. Eine Sendung von Christian Erl. Redaktion an Katrin Jeske.